was der Bürger nicht wissen durfte
und die Politik verheimlichte,
folgt uns hinter die verstaubten Aktendeckel der DDR.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Mörderischen Osten. Heute mit einem ersten Fall, wo der Mann mal nicht umgebracht wurde. Also es geht wieder um einen Mann, um Gustav Völpel. Vielleicht sagt er euch was. Der ist relativ bekannt geworden, weil er der Henker von Berlin war. Also sowohl in Ost als auch in West. Also wir gehen wieder sehr weit zurück in der Geschichte. Wir fangen wieder mit dem Vorleben an, wie immer. Gustav Völpel ist am 12. Mai 1901 in Holyschow, das ist in der heutigen Ukraine, geboren und ist gestorben am 8. Februar 1959 in Berlin. Und er war Scharfrichtergehilfe und Kleinkrimineller. Ihr merkt schon, die Laufbahn ist ein bisschen ungewöhnlich. Zum Vorleben ist gar nicht so viel bekannt. Er lebte seit 1918 in Berlin und war dort erst Lagerarbeiter, wie nachweislich herauszufinden war, und hat dann bei der UFA in Babelsberg, relativ bekannt, ne, die UFA, die UFA in Babelsberg, es gibt es ja heute noch, gibt es auch einen ganz tollen Filmpark, den man dort besuchen kann.
In Babelsberg,
genau, also wer mal Bock hat auf ein bisschen Film, kann sich auf jeden Fall den Babelsberger Filmpark mal angucken. Denn was hat er in dem Babelsberger Studios damals bis 1939 als Filmkopierer gearbeitet. Man muss dazu sagen, Völpel war schon vor dem Krieg Henker. Also er hat sich immer so ein bisschen in der Justiz rumgetrieben. Das war zumindest eins seiner Leben, die er geführt hat. Jedoch unter den Nazis hat er selber im Gefängnis gesessen, weil er sich geweigert hatte, seinen Beruf weiter auszuführen. Das ist ein bisschen eine schwierige Geschichte. Es ist nicht ganz rauszufinden, was er gemacht hat. Er ist auf jeden Fall verurteilt worden wegen Wehrkraftzersetzung. Also im Dritten Reich, da müssen wir natürlich jetzt noch ein Stück weiter zurückgehen, weil wir natürlich jetzt in einer Zeitepoche sind, die vor der DDR liegt. Aber im Dritten Reich war es eben so, dass die relativ schnell die Leute abgeurteilt haben wegen Wehrkraftzersetzung. Also es gibt zumindest nachgewiesen Theorien, was er damals gemacht hat. Also entweder hat er sich auf dem Alexanderplatz gestellt in Berlin, relativ zentraler Platz, und hat über Hitler irgendwelche Witze erzählt und hat über Hitler erzählt, der würde ja überhaupt nicht springen und wie und was. Und dann ist klar, dann ist er sofort wegen Wehrkraftzersetzung abgegangen. Oder sie haben ihn eben verurteilt, wirklich, weil er gesagt hat, er arbeitet nicht als Henker für die Nazis. Die zwei Optionen gibt's. Man muss dazu sagen, eigentlich ist er zum Tode verurteilt worden, das hatte ich ja gerade schon gesagt, aber er ist in zweiter Instanz, ist das Urteil begnadigt worden und er ist zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt worden, was auch nicht nur in der DDR, was wir schon mal hatten, ne? Zuchthaus in der DDR war wirklich Umerziehungsstelle, war eben im Dritten Reich genauso. Und man hat nachweislich herausgefunden, dass er danach Insasse im KZ Dachau war bis Kriegsende, also bis 1945. Also ihr merkt schon, dass der hat einen Lebensweg genommen, der relativ heftig war, wenn man sich so überlegt. Eigentlich ein Filmkopierer, ein Mann, der jetzt wirklich, sage ich mal, keinen Job hatte, der jetzt schlecht war. Aber auf der anderen Seite eben dann wirklich durch seine Meinung zum damaligen Nazireich ins Zuchthaus erst gekommen ist und dann ins KZ. Also ihr merkt schon, der war auf jeden Fall auf die Nazis nicht gut zu sprechen. Das wird später nochmal wichtig, weil er, nachdem er nach Berlin zurückgekehrt ist, also die haben ihn dann befreit aus dem KZ Dachau, er ist zurückgekommen nach Berlin und ist in Berlin wieder Henker geworden. Und ich habe einen Zeitungsbericht gefunden, der besagt, dass er Jahre später darüber erzählt hat, wie euphorisch er immer ist und wie sehr er darauf brannte, endlich Rache an den Nazis nehmen zu können, die ihn damals denunziert und eingesperrt haben. Also er ist wirklich einer gewesen, der Rache als Motiv genommen hat, um die Nazis umzubringen, in seiner offiziellen Stellung als Henker. Er hat auch mehrere umgebracht, ich werde jetzt aber nie weiter darauf eingehen, weil wir hatten euch ja schon mal gesagt, wir machen über die Nazi-Verurteilung in der DDR nochmal eine richtige Sonderreihe, weil wir uns gesagt haben, das passt ja nicht so ganz in die DDR, weil wir natürlich da ein völlig anderes Rechtssystem haben als dann in der DDR. Deswegen werde ich da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ich werde aber in unserem Blog, ihr wisst ja, es gibt einen begleitenden Blog zu dem Podcast, werde ich auf jeden Fall einen Post schreiben, wo wir mal so ein bisschen darauf eingehen, zumindest auf die bekannten Leute, die er umgebracht hat. Also umgebracht im Sinne, er war in der Zeit als Henker aktiv. Und ich wollte aber dazu sagen, wenn es wirklich Rache war, die Völpel damals getrieben hat, dann ist es so, dass es viel über seinen Charakter aussagt. Also Rache wird in der Forschung immer als sehr primitiv eingeschätzt und wenn das wirklich sein Motiv für das Tun als Scharfrichter war und er in seinen eigenen Worten betont, dass er ein Richter ist, was natürlich nochmal was völlig anderes ist, ein Richter ist ein studierter Mensch, der wirklich dann aburteilt, zumindest war das nach dem Zusammenbruch des Nazi-Regimes so. Und er ist einfach nur ein Scharfrichter. Ne? Er ist jetzt kein Mensch, der irgendwie da sich rausnehmen kann, Menschen zu verurteilen. Aber der hat eben gedacht, ja, die Stellung, die ich habe, die reicht dazu aus, um mich an den zu rächen. Und man muss dazu sagen, dass die Jahre im Nazireich, also 1939 bis 1945, ein bisschen undurchsichtig sind. Also es ist, wie gesagt, das, was ich euch mit Dachau erzählt habe und so, ist belegt. Alles andere ist so ein bisschen, ja, schwierig, undurchsichtig, aber solche Biografien sind meist, sag ich mal, durch die NS-Zeit irgendwie ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Ich habe aber noch ein was gefunden, und zwar als 1901 geboren, das hatte ich euch ja erzählt, nach seinem 37. Geburtstag, also um 1938 rum, lernte er die damals 17 Jahre jüngere, hübsche Martha Stanitzky kennen. Und er heiratete diese. Die Frau stammt aus Teichwald, das ist im damaligen Oberschlesien im Kreis Guttenthal gewesen. Und sie ist geboren am 29. Juli 1918. Ich erzähle euch das deswegen, weil die Frau später in seiner Laufbahn nochmal ganz entscheidend sein wird. Es ist später sehr oft gesagt worden, dass er Martha hat anschaffen geschickt. Das ist aber nie richtig bewiesen worden. Also es gibt so verschiedene Quellen, die sagen, ja, er hat seine Frau anschaffen geschickt. Ob das stimmt, stelle ich jetzt mal mit Fragezeichen hin, weil es einfach nicht belegbar ist. Das Paar, was dann auch zwei Kinder bekam, ist aber nicht mit einer Meldeadresse versehen gewesen. Also man muss dazu sagen, dass das Meldewesen kam ja dann so langsam. Also im Nazireich sowieso musste man sich ja sowieso melden. Später wird dann irgendwann mal die Gabelsberger Straße 7 als Wohnadresse angegeben, aber das kann nicht ganz stimmen, weil diese Wohnadresse erst ab 1945 stimmt. Also ihr merkt schon, das ist so ein bisschen undurchsichtig, das ist nicht so ganz klar, wo die gewohnt haben. Es kann auch sein, dass die einfach ohne Wohnsitz waren. Ist ein bisschen schwierig. Jetzt kommen wir zu seinen Taten. Also Völpe, muss man dazu sagen, hat in Kreisen verkehrt die ganz Berlin überzogen. Und zwar ist er mit allen Ganoven und Schwarzmarkthändlern per se gewesen. Also er hat wirklich sich in diese Kreise begeben, wo man eigentlich als Angestellter der Justiz, der ja an dem Zeitpunkt war, als Scharfrichter, hätte nicht verkehren sollen. Er hat sich eben vorzugsweise in den Hinterzimmern von Lokalen getroffen. Also man kann praktisch sagen, auf der einen Seite war er eben an den Hinrichtungsorten, da gab es ja mehrere in der DDR, zumindest bis dann die zentrale Hinrichtungsstelle in Leipzig eingerichtet worden ist in den 70ern. Und sein zweiter Spielplatz war praktisch die Kneipe. Und man muss dazu sagen, also wir gehen mal so ein bisschen auf diese zwei Spielplätze ein, die er hatte. Also sein Lieblingsspielplatz, sag ich mal, war sein Stammlokal, die Münzklausel, die war an der Menhardtstraße 17 damals in Berlin. Von dort aus hat er viele seiner Geschäfte betrieben. Er guckte eben, ja, wie steht gerade der Gold- oder Silberpreis, praktisch wie jemand heute, der ein Goldgeschäft hat. Und er begann seine Laufbahn als Besitzer von Bruchgold. Bruchgold kennt ihr vielleicht, das ist so ähnlich, dass, ja, es ist nie ganz klar, wo das damals herkam. Es könnte durchaus auch aus irgendwelchen KZs Zahngold gewesen sein, was sie rausgebrochen haben. Das ist nicht so ganz klar. Aber er hat eben sich dort seinen, ja, verbrecherischen Erwerb so ein bisschen gestellt. Und dann hat er Werner Klatko kennengelernt. Werner Klatko, da werden wir nochmal eine Sonderfolge drüber machen. Jedenfalls war er Teil dieser Klatko-Bande. Klatko ist ein Mensch, der sehr spannend ist. Der wird jetzt in den nächsten zwei oder drei Folgen auf jeden Fall mal unser Thema sein. Weil er wirklich Jugendliche um sich geschart hat, die praktisch so ein bisschen, ja, Männer waren größtenteils im Krieg geblieben. Und die Jugendlichen waren so ein bisschen haltlos und die hat er so ein bisschen eingesammelt. Und hat praktisch daraus eine Bande betrieben. Wenn wir jetzt mal auf den anderen, sag ich mal, Arbeitsplatz von Völpe gucken, muss man sagen, das ist auch sehr interessant, weil er hat sowohl für Ost als auch für West Todesurteile vollstreckt. Also er ist praktisch so zwischen den zwei Besatzungszonen hin und her gegangen. im Westen des Landes hat er mit einer Guillotine vollstreckt. Die Guillotine ist ganz spannend, weil die 1871 aus Frankreich erbeutet worden ist. Die steht heute im Pariser Museum. Und in der DDR, also in der Zone, sage ich mal, hat er mit einem 6 Kilo schweren Handbeil seine Arbeit getan, die er immer in einem grünen Handkoffer bei sich hatte. Also er hat praktisch immer, wenn er da losgegangen ist, konnte man eben sehen, grüner Koffer, gut. Nach eigenen Angaben hat er 48 Hinrichtungen vollbracht und hat an jeder dieser Hinrichtungen 1000 Mark verdient. Um euch einen Vergleich zu geben, ein Richter in jener Zeit bekam ungefähr 300 Mark im Monat. Also ihr merkt schon, das ist wirklich ein Job, der nie ohne ist. Er selbst hat mal gesagt, er würde lieber mit dem Handball arbeiten als mit der Guillotine. Das mag jetzt erstmal brutal klingen und auch ziemlich berechnen. Das hat aber durchaus einen vernünftigen Hintergrund. Und zwar ein Pfeilbeil kann versagen. Wir werden es noch dabei haben, wenn wir uns mit Gladko auseinandersetzen, wie heftig ein Fallbeil versagen kann. Jedenfalls könnte der Mechanismus kaputt sein oder das Beil kann klemmen. Und deswegen verlängert man nur die Qualen desjenigen, den man praktisch unterm Fallbeil liegen hat. Und deswegen wäre das Handbeil humaner. Und wie gesagt, er selber sah eben diesen Nachteil der Maschine. Fällt sie nämlich aus, also die Guillotine, gilt der Verurteilte nach alten Brauch als hingerichtet und darf als freier Mann nach Hause gehen. Das muss man sich mal überlegen. Das heißt, wenn dieser Mechanismus in der Guillotine versagt hat, haben die gesagt, gut, okay, war eben so, kannst gehen. Das ist schon ein bisschen heftig, ja. In Gladkos Kreisen wurde er Scharfrichter Hannes genannt. Warum, wieso, weshalb, weiß keiner so richtig. Jedenfalls hieß er der Scharfrichter Hannes. Und Gladko war ganz froh, ihn in der Bande zu haben, weil er gab ihm immer Tipps, gerade wenn es so um sagen ging, wo könnte man was holen, wie kann man so ein bisschen... Man muss jetzt sagen, Gladko hat so ein bisschen die Polizei verarscht, das werde ich euch in seinem eigenen Fall noch erzählen. Der hatte so ein bisschen die Idee, ich will so der Al Capone von Berlin werden. Wer Al Capone kennt, weiß, der hat ja ganz schön viele Dinger gedreht, hat Gladko auch, ist sehr früh hingerichtet worden. Ihr merkt schon, da haben wir dann wieder ihn, der hingerichtet wird. Aber er gehört eben zu ihm dazu. Und ja, Völpel wird aber natürlich erwischt. Und zwar ist das erste, wo er wirklich, sag ich mal, nachweislich mit Gladko zusammen verurteilt wird. Ein Delikt aus November 1947. Also in der Nacht dieses Tages zog er los mit Kumpanen von ihm. Er pöbelte erst zwei Ehepaare an und hatte ihm nur dann die Männer zu Boden geschlagen, um den Frauen die Handtaschen zu klauen. Also sie waren so wirklich eine kleinkriminellen Bande. Also sie haben wirklich so einmal quer, wo können wir was holen. Als sie flüchten wollten, sahen sie eine Polizeistreife. Der Völpe und sein Anhang war nachdrücklich sehr nah am Präsidium. Das ist also, man kann sagen, die haben praktisch die Gefahr gesehen, ja, okay, ist eben Polizeipräsidium, das wird schon gut gehen. So in der Art haben die sich das wahrscheinlich gedacht. Und sind aber dann klein untersuchungshaft gewandert. In der Nacht noch. Abgeurteilt worden ist das Ganze dann am 28. März 1948 vor dem Schöffengericht in Berlin-Mitte. Und zwar waren sie da angeklagt wegen Straßenraubes und schwerer Körperverletzung. Alle Geladenen waren anwesend, bis auf Völpel selber. Der hatte Urlaub. Jetzt müsst ihr euch überlegen, warum der Urlaub hatte. Das heißt, sie haben den aus der Untersuchungshaft gelassen, weil er in Dresden 3 Todesurteile verschrecken musste. Ihr merkt, was jetzt Fakt ist. Ne? Also, die haben dem praktisch gesagt, ja, du kannst nach Dresden fahren, kannst du die 3 Todesurteile vollstrecken an Kriegsverbrechern. Das war natürlich Völpel, der wollte das unbedingt machen. Ja, Kriegsverbrecher sofort. Und deswegen musste die Verhandlung wiederholt werden. Und dann erhielt er aber nur 2 Monate Haft und er wusste, dass er mit dieser Strafe sehr, sehr gut bedient war. Weil eigentlich Straßenraub und schwere Körperverletzung hat damals viel mehr gegeben. Das hielt ihn aber dann nicht davon ab, dass er eben diese 2 Monate in Haft gesessen hat, dass er dann wieder weitergemacht hat. Im November 1948 hat er mit dem Studenten Hans-Gerhard Klaure weitere Straftaten begangen. Er hat sich unter anderem wegen Amtsanmaßung schuldig gemacht. Also hat praktisch erzählt, er wäre Polizist oder hat ein anderes hohes Amt und ist dann wegen dieser Geschichte jetzt nochmal 2 Jahren Haft verurteilt worden. Den Coup muss ich euch mal erzählen. Das ist nämlich gar nicht so blöd, was die gemacht haben. Sie haben einfach als Polizisten getarnt bei Schwarzmarkthändlern Sachen beschlagnahmt. Und zwar unter anderem 4.000 deutsche Mark, kistenweise Schokolade und 3.000 amerikanische Zigaretten. Die waren zu der Zeit wahrscheinlich vergriffen und auf dem Schwarzmarkt nicht zu haben. Und wie gesagt, da haben die eben, sind die hingegangen als Polizisten verkleidet und haben gesagt, so, wir beschlagnahmen das jetzt. Und deswegen haben sie eben wegen Amtsanmaßung 2 Jahre gekriegt. Man muss dazu sagen, in der Zeit ist es eben so gewesen, wenn du zu 2 Jahren verurteilt worden bist, hast du nicht 2 Jahre gesessen. Es ist bekannt, dass er 10 Monate diese Haftstrafe abgesessen hat und konnte danach praktisch gehen. Das war aber noch nie das Ende der Fahnenstange. Weil nämlich am 21. April 1950, das war ein Freitag, verkündete die 5. Große Strafkammer des Westberliner Landesgerichts ein Urteil über Völbe, weil er eben wirklich in seiner Funktion als Scharfrichter immer wieder Sachen angestellt hat. Und die haben dann gesagt, jetzt reicht's uns. Also wie gesagt, der ist einfach nicht zu bändigen, der macht eben seine kriminellen Geschäfte immer noch und ist praktisch, nimmt sich aber raus, trotzdem diese Todesurteile zu vollstrecken. Und sie haben ihn dann eben verurteilt an diesem 21. April 1950 zu 7 Jahren Zuchthaus und haben 5 Jahre Ehrenverlust verhängt. Ehrenverlust ist eine ganz schwierige Kiste. Das ist praktisch, wie man unehrenhaft zum Beispiel heute aus der Bundeswehr entlassen wird. Ein sogenannter Ehrenverlust, weil man einfach, sage ich mal, in seiner Funktion dem Staat geschadet hat. Das hat er wirklich getan. Der verbüßte diese 7 Jahre Zuchthaus in der Strafanstalt in Tegel, also Berlin-Tegel. Seine Frau Martha, die ich euch ja vorhin schon vorgestellt hatte, war ebenfalls Mitglied dieser Golsko-Bande und musste auch mehrere Jahre ins Gefängnis, weil sie eben immer wieder, die haben immer wieder Straßenklau gemacht oder sind irgendwo eingebrochen, haben Leute überfallen, haben Leute zusammengeschlagen, haben irgendwelche Schlägereien angefangen. Also man kann praktisch sagen, alles was so schwere Straftaten sind, haben die begangen. Wenn wir dann über die Klatko-Bande direkt reden, wenn wir über Werner Klatko reden, werden wir auch sehen, dass die auch teilweise vom Mord nicht zurückgeschreckt haben. Also es gibt wirklich, das ist wirklich eine sehr extreme Bande gewesen. Und jedenfalls saß er die in Tegel dann ab. Seine Frau, wie gesagt, wurde auch zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt, ausgesprochen von Berlin vom Ostberliner Gericht. Jetzt muss man dazu sagen, was mit den Kindern geworden ist, ist nicht bekannt. Also ich habe zu diesen Kindern nichts mehr gefunden. Die tauchen ein einziges Mal auf, dass es da 2 Kinder gegeben hat. Was mit denen geworden ist, als die in Haft gegangen sind, beide Elternteile, ist nie bekannt. Es kann durchaus sein, dass sie die ins Kinderheim gebracht haben. Das war in der Zeit ganz üblich. Wir müssen ja auch überlegen, wir wegen uns in der Zeit, selbst wenn wir jetzt von 57 noch reden, dass wir viele Kinder haben, die ihre Eltern suchen, die in Waisenhäusern sind, die in Kinderheimen sind. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass die in so ein, sag ich mal, statisches System gekommen sind. Als er im Juli 57 entlassen wird, also er hat wirklich diese 7 Jahre absitzen müssen, erhielt er zunächst ein Quartier im Flüchtlings- und Auffanglager Mainfelden. Jedoch musste er dort gleich weiter, weil ihn wollte wahrscheinlich Kinder haben. Und dann beginnt eine Odyssee durch Berlin. Also er zog dann 2 Wochen später nach Lichtenrand in die Ronnenstraße 3. Und obwohl es hier ihm sehr gefiel, musste er wenige Tage schon weiter auf die Neuenburger Straße. Dann kam er an einem relativ gediegenen Haus am Karlsbad unter. Von dort trieb es ihn in die Zehlendorfer Rondellstraße und wieder zurück in das Haus am Karlsbad. Das Problem war einfach wirklich, die braven Bürger von Berlin wollten ihn nicht. Das heißt, der hat mal eine Zeit lang nur 2-3 Tage gewohnt, hat dann wahrscheinlich irgendwie erzählt, ja, ich komme aus dem Knast oder es war im KZ oder irgendwas anderes, was er erzählt haben. Und dann haben die gesagt, nee, danke du, mach mal bitte. Und dann war natürlich ein großes Problem, er war natürlich auch Scharfrichter. Ne? Also er hat ja wirklich gewerblich, sage ich mal, Menschen umgebracht. Und es ist jedenfalls so, dass irgendwann diese Odyssee ein Ende nahm, als in eine mitleidige Frau bei sich aufnahm und den Kreuzberg in die Hornstraße mitnahm und ihn dort beherbergte. Sie kümmerte sich auch, als er dann später krank wurde und ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Dort starb er dann am 8. Februar 1959. Seine Wirtin, also die Frau, die ihn damals beherbergt hatte, in Kreuzberg übernahm dann am Ende auch seine Bestattungskosten. Also er ist wirklich total verarmt gestorben. Wenn man sich überlegt, dass der wirklich, sag ich mal, Großverdiener als Scharfrichter war, ist das, sag ich mal, ein Lebensende, wo man vielleicht sich das nie so vorgestellt hat. Er ist ursprünglich mal begraben worden auf dem Standortfriedhof an der Lilienthaler Straße. Da ist er unter der Adresse U5-26 geführt worden. Das Grab ist inzwischen aber gelöscht, klar, weil die Frist für das Grab einfach abgelaufen ist. Wenn man sich überlegt, der ist 59 gestorben. Das heißt, jetzt das Grab wird irgendwann Anfang der 80er aufgelöst worden sein. Ja, sehr interessanter Mensch, ne? Scharfrichter und gleichzeitig Kleinkrimineller, muss man nur erstmal hinkriegen. Aber ich glaube, in der Zeit, also wie gesagt, wenn wir über den Klatko reden, werden wir das sehr oft erleben. Da sind wirklich Jugendliche, die einfach keinen Halt hatten, ne? Die Väter sind an der Front gefallen oder in Gefangenschaft. Nee, die müssen einfach den Versorger übernehmen. Die müssen den Versorger der Familie übernehmen und das ist ganz schwierig für die Leute. Einfach weil die gar nicht die Reife dazu haben. Und genau das nutzt Klatko aus. Das kann ich euch jetzt schon ein bisschen spoilern, weil das wirklich einfach in der Zeit so war. Wir werden noch ein anderes Mitglied dieser Bande nochmal uns vornehmen, der auch einen sehr interessanten Lebensweg hat, der relativ bekannt sogar geworden ist, den einige von euch kennen können. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, wer es ist, aber es gibt da noch jemanden, der in dieser Klatko-Bande war, der wirklich einen sehr, sehr spannenden Lebensweg auch genommen hat. Ja, ihr seht also, es kann Lebenswege geben, die man gar nicht so erwartet. Ich habe das am Anfang auch nie erwartet. Ich habe den Namen gelesen, dachte mir, du kennst den doch irgendwoher, der sagt der Name was. Einfach weil er natürlich als Scharfrichter, als letzter Henker von Berlin relativ bekannt geworden ist. Aber wir haben eben auch hier einen Menschen vor uns, der sich überlegt hat, ja, wie kann ich mein Leben praktisch so angenehm wie möglich machen. Dann kriminell geworden ist und dann eben auch, wie gesagt, unter Nazis schon abgeurteilt worden ist. Wahrscheinlich aber eher wegen seiner Meinung zum Staat. Dann eben nochmal in der Übergangszeit, sage ich mal, BRD, DDR, Besatzungszonen, dann eben auch wieder mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist. Aber wie gesagt, ein sehr spannender Fall. Interessantes Leben geführt. Ja, damit entlassen wir euch für heute. Das war ein bisschen viel, heute ein bisschen viel, dadurch, dass es zwei Stränge eben gibt, ist das ein bisschen viel gewesen. Das wird in den nächsten Wochen nicht viel anders, das kann ich euch jetzt schon sagen, weil wir wirklich Menschen dabei haben, die sehr, sehr, ja, die viel gemacht haben, die aber auch, sage ich mal, in der Gesellschaft relativ viel dargestellt haben. Wir werden auch den Mielke-Fall machen. Das haben sich ja einige, hatten uns ja Nachrichten geschickt, ja, wir wollen unbedingt, dass ihr Erich Mielke macht. Den werden wir natürlich auch machen. Wenn wir den natürlich auseinandernehmen, ist das natürlich auch nochmal eine ganz andere Dimension als jetzt hier der Völpel. Aber das werden wir auf jeden Fall. Und wir werden irgendwann, ich denke mal jetzt im September noch oder im Oktober, diese Sonderfolge für euch machen, dass wir euch mal so ein bisschen das Establishment der DDR erklären. Also wie praktisch diese ganze Justizgeschichte in der DDR aufgebaut war, damit ihr einfach mal so ein bisschen einen Hintergrund habt und euch das mal anhören könnt. Also das ist dann sehr geschichtslastig, sehr datenlastig. Ich finde aber, weil wir einfach ein völlig anderes System haben als in der heutigen Zeit, ist es einfach wichtig, das so ein bisschen zu wissen. Und wir werden natürlich auch noch Hilde Benjamin uns vornehmen. Hilde Benjamin ist ja jemand, auf den ich gestoßen bin, war Justizministerin in der DDR und hat eine extrem hohe Anzahl an Urteilen gefällt, viel in Schauprozessen. Wir hatten ja einen der Schauprozesse schon mal durchgenommen. Die will ich auf jeden Fall euch auch nochmal genauer vorstellen. Aber das wird auch eine Sonderfolge, weil sie, wie gesagt, nie wirklich als Straftäterin geführt werden kann. Damit entlasse ich euch. Haltet euch bitte von Mördern fern, wenn es geht. Und wir hören uns dann wieder in 2 Wochen.